Ja, ahnung, wer von euch Ingenieur oder ITler ist, aber alle, die in diese Richtung ein bisschen was davon verstehen, die finden das wahnsinnig beeindruckend, was da passiert. Ein solcher Entdeckergeist des Menschen, der so etwas technisch möglich macht. Übrigens, genau 39,1 Sekunden lang dauerte der erste Flug dieses kleinen Hubschraubers. Man hat ihm den Namen, ich habe es gleich eingedeutscht, Einfallsreichtum gegeben. Sein Flug ist der erste Flug, der, so ist zu vermuten zumindest, auf dem roten Planeten stattgefunden hat. Die Herausforderung war, die Marsatmosphäre hat nur 1% der Dichte der Erdatmosphäre. Eigentlich kann dieses motorisierte Ultraleichthubschrauber rund 1,5 Minuten fliegen und bis zu 5 Meter in die Höhe aufsteigen. Zum Vergleich, der erste motorisierte Flug auf der Erde liegt genau 100 Jahre zurück, also hier bei uns, und dauerte 12 Sekunden. Dieses Wunderwerk der Technik orientiert sich anhand von Sensoren und kann selbstständig fliegen. Das ist nötig. Warum? Die Kommunikation zwischen Erde und Mars wegen des großen Abstands, zeitversetzt, einfach nicht möglich. Der Helikopter kann also nicht in Echtzeit von der Erde aus gesteuert werden. Er ist mit Solarpanelen ausgestattet. Seine Propeller drehen sich 5-mal schneller als der eines normalen Hubschraubers. Ein großer Teil dieser Energie wird übrigens benötigt, um das Fluggerät nach Nachttemperaturen von minus 90 Grad wieder aufzuwärmen. Wahnsinn! Ich staune, seit nunmehr 5 Jahren erforscht dieser Rover den Krater, diesen einen Jezero-Krater im Mars. Seit der Landung hat er Dutzende Kilometer zurückgelegt und eine Vielzahl von Forschungsaufgaben erledigt. Stell dir mal vor, du wärst beteiligt an diesem Jahrhundertprojekt in irgendeiner Art und Weise. Wie kämst du dir da vor? Ich sage euch, wie ich mir vorkommen würde. Ich würde mir vorkommen, ich glaube, ich fühlte mich erwählt und ausgezeichnet. Faszination. Und das Ganze, wenn ich mir sowas anschaue und mir einigermaßen vor Augen führe, was da abgeht, merke ich, es löst noch etwas Zweites in mir aus. Was dieser Faszination sozusagen diametral entgegensteht. Ich fühle mich irgendwie unwohl bei der Sache. Der Mars, stellt euch vor, der Mars ist 70 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Und doch ist diese Entfernung im Verhältnis zu anderen Planeten unseres Sonnensystems ein Klacks. Das Universum ist so unvorstellbar riesig, dass die Strecke Erde, Mars, einem Sonntagnachmittagsspaziergang von Ebersbach auf die Diegelsberger Platte gleicht. Eigenartig ist, wenn ich mir dieses Mars-Projekt anschaue, wie sich neben meiner Begeisterung darüber, ich kann mich echt faszinieren, auch ein ganz komisches Empfinden einstellt. Und ich denke, ist das nicht irgendwie auch größenwahnsinnig? In 70 Millionen Kilometern Entfernung einen Hubschrauber fliegen zu lassen. Und jetzt seid ihr sicher daran interessiert, wie jetzt mein Schwenk zum Bibeltext kommt. Der Weg ist jetzt gar nicht mehr weit. Ich habe ihn euch mitgebracht aus 1. Mose 11, 1 bis 9. Sich einen Namen machen. Es hat ja aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen. denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Der Turmbau zu Babel, und ihr könnt dieses Bild ja auch noch jetzt gleich wieder besser erkennen, tippt ein Thema an, das uns alle angeht. Alle. Es ist ein Menschheitsthema. In den ersten 11 Kapiteln der Bibel wird ja davon gesprochen, was es über die Menschheit ganz grundsätzlich und über den Menschen ganz grundsätzlich zu sagen gilt. Also über jeden Menschen und über die Menschheit als Ganze. Das sind die Themen der ersten 11 Kapitel der Bibel. Ganz grundsätzliche Beobachtungen, ganz grundsätzliche Äußerungen zu dir und mir und zu dieser Welt, wie sie tickt und wie sie funktioniert. Die ersten Seiten der Bibel, die sogenannte Urgeschichte, spricht an, was sich heute in unserer Welt abspielt. Unser digitalisiertes Zeitalter ist in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, ebenso angetippt wie die Mars-Mission. Und egal, ob in Babylon, diesem großen und mächtigen Reich vormaliger Zeit, in dem dieser Text entstand, den wir gerade gehört und gelesen haben, oder bei den Kolonialkriegen im 16. Jahrhundert oder den drohenden Rohstoffkonflikten unseres Jahrhunderts, egal. Die Turmbaugeschichte beschreibt das, was zur Menschheit gehört. Und zur Menschheit gehört, sich einen Namen machen, den Himmel angreifen, anmaßend zu sein, keine Grenzen zu akzeptieren. Lasst uns einsteigen. Die Geschichte des Turmbaus beginnt mit Vers 1 und zugleich ist das die Überschrift. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Es gab also eine Zeit, in der das Verbindende zwischen den Menschen stärker war als das Trennende. Vormals sprachen alle eine Sprache. Heute gibt es ca. 6500 Sprachen. Das will sagen, mir geht es nicht um die technische Sprachentwicklung. So ein Text beschäftigt mich solchen historischen Fragen überhaupt nicht. Was will das sagen? Es gab eine Zeit, da verstand man sich. Sich gegenseitig zu verstehen, verstand sich von selbst. Es ist wie wenn mit den Worten, es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache, für eine Sekunde eine Harmonie der ursprünglichen Schöpfung in unserer zerrissenen Krisenwelt herübergrüßt und uns sagen will, wie es war, als die Menschen sich verstanden, als sie sich noch verstanden. Das war einmal, diese Zeiten sind vorbei. Seither gilt, nicht verstehen ist der Normalfall. Wundert euch also nicht morgen, wenn ihr mit jemandem zu tun habt und denkt, was will der mir jetzt eigentlich sagen? Nicht verstehen versteht sich von allein. Nicht verstehen ist der Normalfall. Nicht verstehen versteht sich von selbst. Sprachen trennen uns und macht unsere gegenseitige Kommunikation so schwierig und auch so aufreibend. Und es gibt noch etwas Zweites, ganz Grundsätzliches, was dieser Text sagt. Der Mensch möchte sein eigener Herr sein. Gott hat die Menschheit ja zur Herrschaft über die Erde berufen und ihr gesagt, machet euch, das war sein Auftrag an uns und ist es noch bis heute, machet euch die Erde untertan. Und die Reaktion der Menschen darauf war, lasst uns einen Namen machen. Dann sind wir die Herren dieser Welt. Nicht als ob der Mensch die Oberherrschaft Gottes von jetzt auf nachher einfach aufkündigen will. Es geschieht auch unter uns viel unmerklicher, wisst ihr. Wir rutschen nämlich manches Mal Millimeter für Millimeter weg, merken es kaum und sind am Ende, am besten Fall überrascht, wie es zu diesem Abstand zu Gott und seinem Willen kommen konnte. Kennt ihr das aus eurem Leben? Unmerklich rutschst du Millimeter von Millimeter ab. Und irgendwann, im besten Fall, wachst du auf, ja, Sabalot, wo bin ich denn da gelandet? Als Gott den Menschen sagte, mach dir die Erde untertan, hatte er sich gedacht, das war die Idee. Er hat sich gedacht, Menschheit, du sollst in meinem Namen und als mein Stellvertreter die Schöpfung bearbeiten und gestalten. Du sollst die Kultur des Lesens und des Schreibens, du sollst der Kunst und der Wissenschaft als eine Art Gottesdienst sehen und dabei gesund und die Welt in Ordnung bleiben. Du sollst selbst in der Nähe deines Schöpfers bleiben. So war es gemeint. Doch es kam anders. Ich bin der Herr, denkt der Mensch. Ich will mir einen Namen machen. Und also will ich mich nicht mehr über die Verbotstafeln eines angeblichen Gottes von irgendetwas abhalten lassen. Ich bin frei. Mir sind keine Grenzen gesetzt. Also kann ich tun, was ich will. Also kann ich testen, wie weit ich gehen kann. So denkt sich dieser Mensch, diese Menschheit. Ich verfüge ja über Vernunft, über Intellekt und also lasse ich mich nicht mehr weiter gängeln von wem auch immer. Und dieser Mensch fragt sich, bin ich nicht selbstbestimmt? Bin ich nicht ein vernünftiges Wesen? Und bin ich nicht auch der, der selbst entscheiden kann, wann ich mich vom Acker dieser Welt mache? Und so eilt sich der Mensch in seiner Macht und er probiert, wie weit er gehen kann. Er fühlt sich in seiner Freiheit auch bestätigt, wenn Gott ihm nicht gleich auf die Finger haut. Schließlich ist er von seinem Können und seiner technischen Allmacht so besessen, dass er alles für machbar hält. Er scheint gar nicht zu merken, wie er unter das Virus von Allmachtsfantasien gerät. Und so wird der Turmbau zum Symbol der Herausforderung und des Angriffs gegen den Himmel, als Symbol seines Aufstands gegen Gott. Der Turm ist Symbol für das, was sich der Mensch alles anmaßt. Er macht Hunde mit zwei Köpfen. Der kann das. Er tastet Erbanlagen an und möchte den Menschen für seine Zwecke so umkonstruieren, wie man eine Maschine konstruiert. Er sucht sich probeweise sein Geschlecht aus. Sollte es ihm nicht gefallen, lässt er sich das auch wieder rückgängig machen. Diese Menschheit tötet massenweise Ungeborene. Seit 4 Wochen erlaubt Großbritannien die Abtreibung bis zur Geburt. Schreit das nicht zum Himmel? Stattdessen wird das als großer Fortschritt, als große Befreiung gefeiert. Ein Mann heiratet einen anderen Mann und sie geben ihren Samen in den Leib einer fremden Frau, die auf einem anderen Kontinent wohnt. Dann warten sie 9 Monate, bis das Neugeborene mit einem Reisepass ausgestattet werden kann, bezahlen die Leihmutterschaft und fliegen mit ihrem Sohn nach Deutschland zurück. So umgehen sie das, was in unserem Land verboten ist, aber doch geduldet wird. In der Presse werden die beiden Männer für ihren Radikalindividualismus gefeiert. Selbstbestimmt nennt man das heute. Ich werde diese Ahnung nicht los, dass es etwas mit dem Turmbau zu Babel und einem Angriff gegen den Himmel zu tun hat. Die faszinierende Mars-Mission hinterlässt wohl deshalb so ein komisches Gefühl neben der Faszination darüber, weil einige Tage später in den Nachrichten zu sehen ist, wie uns der Weltraumschrott schon bald um die Köpfe fliegt. Darum schicken wir weitere Maschinen mit Fangschirmen in den Weltraum, die das aufräumen müssen, was wir durch Satelliten und abgesprengte Raketenstufen hinterlassen. Das zunehmende Säbelrasseln der Großmächte China, Russland, den USA ist vom selben Holz des Gigantismus geschnitzt. Herrscher dieser Welt machen sich zu Heilsbringern und merken nicht, wie peinlich und völlig aus dem Ruder laufend sie ihr Türmchen zum Himmel bauen. Und unser wachsender Konsum, der durch Werbeindustrien ständig weiter angeheizt wird, hat uns auf die schiefe Bahn eines angeknacksten Klimas gezerrt, sodass wir jetzt meinen, die Welt retten zu müssen. Blöderweise können wir alle dabei nicht einmal auf andere zeigen, wisst ihr? Weil der Flug nach Teneriffa und die Seychellen, weil jede Reise wir nie und nimmer bereit zu lassen. Klimakatastrophe hin, Abschmelzen der Gletscher her, Dutzende und Aberdutzende Millionen für Ablöseverträge von Trainern und Spielen verraten ähnlichen Größenwahn. Wir ein Land, das sich wegen eines verirrten und sterbenden Wals kaum mehr einkriegt. Social Media und Minderjährige, eines der gefährlichsten Experimente der Menschheit. So kann man auf die Sachen auch schauen. Und das tut dieser Text, Turmbau zu Babel. Wisst ihr, mir kommt diese Welt manches Mal vor wie ein Riesentanker im Suezkanal, der quer liegt. So passiert vor 3 Jahren, ihr erinnert euch womöglich, nach einer Havarie steht ein gigantischer Riesentanker, noch so ein Wunderwerk der Technik, quer im Suezkanal. Der Schiffsverkehr staut sich, die Reaktion kommt uns heute wieder bekannt vor, der Ölpreis steigt. Schließlich feiert die Netzgemeinde einen Baggerfahrer, der den Frachter freizuschaufeln versucht. Diese Welt, Geschwister, diese Menschheit scheint mir mit dieser Perspektive, mit dieser Brille aus dem Text von 1. Mose 11, manchmal mehr eingeklemmt als frei. Wir könnten eine Geschichte an die andere hängen. Entscheidend bei der zukünftigen Entwicklung der Autos ist schon gar nicht mehr der alternative Antrieb. Es ist die Volldigitalisierung eines freifahrenden Vierräders, in dem man sitzt und Kaffee trinkt. Heute bin ich aber wirklich mal kritisch, gell? Ernst werde ich wieder. Der assistierte Suizid. Mich schmerzt dieses Thema wirklich. Jeder entscheidet, wann er sein Leben beenden will, gehört da ebenso hinein. Es ist der überbordende Titanismus der Menschheit, eine Selbstübersteigerung, ein Machbarkeitswahn, dem dieser schlichte und einfache Text aus Genesis 11 den Finger auf die Wunde legt. Alles, damit sich die Menschheit einen Namen macht. Alles, damit die Menschheit sich auf die Schulter klopft. Menschen führen sich auf, als ob sie vergessen haben, was aller Weisheit Anfang ist. Nämlich die Furcht Gottes. Und Gott, wie reagiert er? Als die in Babylon angefangen hatten, die Stadt zu bauen, den Turm bis in den Himmel voranzutreiben, so erzählt dieser Text gleich zweimal, steigt Gott vom Himmel herunter, um sich die Auflehnung gegen ihn mal ein bisschen aus der Nähe anzusehen. Die Überheblichkeit und der Stolz der Menschheit bellt also zum Himmel wie ein Hündchen. Und die Menschheit macht sich irgendwie lächerlich und verfängt sich in Lösungen, die nur wieder neue Probleme schaffen. Ich erkenne darin den Zustand unserer Welt. Sie gleicht einem Floh, der mit seinem Niesen meint, einen Elefanten umwerfen zu können. In dieser Geschichte wird erzählt, wie diese Welt läuft. Und hier ist angetippt, wie lächerlich sie sich vor Gott macht. Die Menschen haben damit begonnen, den Himmel auszuräumen, wie wir so bei einer Wohnungsauflösung, wisst ihr? Und merken gar nicht, wie sie damit wegschmeißen, was ihnen Heimat und Ausrichtung und Halt und Zuversicht schenken könnte. Was für eine Anmaßung und Selbstüberschätzung. Sie sägen sich den bekannt gewordenen Ast ab, auf dem sie sitzen, und machen davon noch Selfies. In diesem Augenblick, bricht in dieser Geschichte so etwas wie ein Anflug von Humor durch, falls ihr das noch nicht beim Lesen entdeckt haben solltet. Gott hat es spitz bekommen, dass die Menschen ihm auf den Leib rücken und seinen Thron besetzen wollen. Da heißt es in Vers 5, da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Ob wir den feinen Spott aus diesen Zeilen herausspüren? Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Gott kennt doch jedes Haar, das von unserem Haupt, und jeder Sperling, der vom Dach fällt. Doch trotz aller Allwissenheit wird er nun doch nicht recht klug daraus, was den Menschen mit ihrem Riesenbauprojekt in den Sinn gekommen ist. Nein, Gott wird wirklich nicht klug daraus, denn dieses Türmchen ist für ihn einfach zu weit weg. Es wirkt vom Himmel aus einfach zu klein. Gott kann es mit bloßem Auge nicht einmal sehen. Dieser Turm muss wirklich sehr winzig sein, wenn selbst der allwissende Gott ihn nicht ohne Brille und Fernrohr sehen kann. Und so berät er sich mit seinem himmlischen Königshof und fasst den Entschluss, sich die Sache aus der Nähe anzuschauen. Wenn das keine Ironie ist, dann weiß ich auch nicht. Vom echten Himmel aus gesehen ist der Turm mikroskopisch. Das erinnert mich übrigens an Psalm 2. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer. Und der Herr spottet ihrer. Noch ahnen die Menschen nichts davon, dass der todgewähnte Gott sich längst aufgemacht hat. Sie meinen, wenn Gott stillhält und wenn wir nichts von ihm sehen, dann zeigt es, dass es ihn auch nicht gibt. Gottes Gericht aber kommt. Es wird erzählt, Gott fährt dazwischen und verwirrt ihre Sprachen und zerstreut sie in alle Himmelsrichtungen. Es entstehen 6500 Sprachen, quasi ein Sprachenbrei. Und ein rivalisierendes Gegeneinander innerhalb der Menschheit, von der wir jeden Tag hören. Jeden Tag. Wir können fragen, kommt heute ein solches Gerichtsspektakel Gottes noch vor? Gibt es heute auch so etwas wie einen Donnerschlag aus dem Jenseits? Gottes Gerichte, das ist meine Überzeugung, haben sehr oft einen etwas anderen Stil. Wie Donnerschlag. Er lässt die Menschen meist machen, damit sie sehen, wie weit sie kommen. Er lässt das Experiment, ein makabres Beispiel, er lässt das Experiment des Dritten Reiches konsequent bis zu Ende durchspielen. Und keines der 7 oder 11 Attentate auf Hitler konnte dieses Experiment unterbrechen. Das Gericht Gottes vollzieht sich oft so, dass Gott die Menschheit dahin gibt. Wie Paulus es später in seinem Römerbrief schreibt. Das heißt, er lässt sie laufen. Das ist sein Gericht. Wie soll man sich diese Zerstreuung der Menschheit, wie soll man sich diese Sprachenverwirrung, diese Uneinigkeit nun in dieser Menschheit vorstellen? Nun, wir hätten tausende und Millionen von Beispielen. Ich mache mal ein Beispiel, ein Beispiel. Ich nehme mal einen Versicherungsmakler. Einer also, der Versicherungen verkauft und der gar nichts glaubt, für den es keine Autorität und schon gar keine Gebote Gottes gibt. Er kennt keine Gottesfurcht. Vor einem solchen Menschen, das spüre ich so bei mir selber, wenn ich mir meine Versicherungsmakler und wem ich mein Geld anbefehle, mir die Frage stelle, was tue ich da eigentlich? Wem vertraue ich? Welche Menschen? In diesen Fragen. Ich merke so, vor einem solchen Menschen, der keine Gottesfurcht kennt, werde ich auf der Hut sein. Ich werde ihm womöglich misstrauen. Vielleicht werde ich sogar Angst vor ihm haben. Warum? Nur einfach deshalb, weil er unberechenbar und vermutlich zu vielem fähig ist, weil ich von jemandem dagegen weiß, dass er an Gott gebunden ist und dass sein Gewissen eine feste Orientierung hat. Dann kann ich eher annehmen, wie er sich in dieser und jener Situation verhalten wird, dass er sich etwa an Verträge und Versprechen gebunden fühlt, dass er manche krummen Sachen nicht macht, und dass er wenigstens ein schlechtes Gewissen hat, wenn er sie einmal gemacht hat. Von einem anderen, der solche Bindungen nicht hat, weiß ich das alles nicht. Wenn er keine Gottesfurcht kennt, dann steht er unter der Herrschaft seiner Instinkte, seines Ehrgeizes, seiner Triebe, seines Willens zur Macht. Er steht unter dem Instinkt, sich einen Namen zu machen, mit allem durchzukommen. Eines Tages wird er womöglich über Leichen gehen, wenn es für ihn vorteilhaft ist. Irgendeinen Herrn haben wir alle. Von irgendetwas sind wir alle getrieben. Wenn nicht von oben, dann von unten. Es gibt diese einerlei Zunge und Sprache zwischen uns nicht mehr. In keiner Ehe, in keiner Freundschaft. Es gibt dieses liebende Band der Einheit zwischen den Menschen nicht mehr. Das lässt sich an jedem Tag tausendfach mit Beispielen belegen, übrigens zum Leidwesen auch unter uns. In einer Menschheit, die die Furcht des Herrn verloren hat, in einer solchen Gesellschaft herrschen Angst und Misstrauen und also die Kräfte, die um den Turm von Babel herum mit Macht ausgebrochen sind. Wisst ihr, diese Geschichte hilft uns, uns selber und diese Welt zu verstehen. Die Geschichte des Turmbaus zu Babel zeigt das Programm dieser Menschheit. Nicht nur der, der seine eigene Seele kennen will, sondern auch der, der verstehen will, wie diese Welt tickt, kann es hier nachlesen. Und dabei ist die Geschichte der Welt im Großen nur der Abglanz der Geschichte meines eigenen Herzens. Ich kann diese Empörung manches Mal über was für Themen in dieser Welt schon gar nicht mehr hören, wenn ich nicht zugleich die Empörung über mein eigenes Herz, das daran ja auch irgendwie beteiligt ist, auch mitschwingt. Das hat einmal Francis Thompson zu Recht, wie ich finde, auf den Satz gebracht. Das große Babylon ist nur ein Scherz, will es im Ernst so groß und maßlos sein wie unser babylonisch Herz? Und manches Mal bleibe ich mir dann, wenn ich diesen Blick auf die Welt habe, Geschwister, manchmal nur dieser eine Satz übrig, o Herr, vergib uns. Denn wir wissen nicht, was wir tun. Wenn in unserer zerrissenen Welt nun, und jetzt versuche ich ein kleiner Schwenker des Versuchs eines Weges daraus aus diesem Dilemma, wenn ihr noch einverstanden seid, noch 2 Minuten habt, wenn in unserer zerrissenen Welt nun heil werden will, muss bei sich selbst und seinem babylonischen Herz beginnen. Dieser neue Anfang geschieht dort, wo ein Mensch heimfindet aus aller Irre zum Frieden. Und wo er plötzlich merkt, den Gott, den auch ich aus dem Himmel verjagen wollte, gerade dieser Gott, hat mich unter Schmerzen gesucht. Er hat am Kreuz Jesu die Last meines Lebens auf die eigenen Schultern genommen. Und nun kann ich lernen. Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben. Nun kann ich sagen, dein Name sei erhöht. Und der kann die Entdeckung machen, es kommt ja gar nicht darauf an, mir einen Namen zu machen. Ja, welch eine Entlastung. Es kommt darauf an, Gottes Namen groß zu machen, Gottes Namen zu heiligen. So wie wir es gleich im Vater unser wieder Sonntag für Sonntag beten. Wir beten, geheiligt werde dein Name. Und wer das richtig versteht im Vater unser, es ist eine Bitte, dass Gott sich selber sozusagen den Namen heilig macht. Du selber, Gott, musst dafür Sorge tragen, dass dein Name geheiligt wird. Und klar ist es auch noch eine kleine Aufforderung an uns selber. Aber wir bitten Gott darum, dass er sein Werk tut. Zum Schluss. Die Gegengeschichte des Turmbaus zu Babel ist Pfingsten. Auf dieses Fest gehen wir jetzt zu. Da ist auf einmal wieder die gemeinsame Sprache da. Apostelgeschichte wurde das erzählt. Da verstehen sich wildfremde Leute mit völlig unterschiedlichen Sprachen. Die Marder und die Meder und die Elamiter und so weiter. Da ist also diese Trennung der Sprachen auf einmal aufgebrochen. Da hört Verwirrung und Zerstreuung der Menschen auf. Menschen mit unterschiedlichen Sprachen verstehen sich. Ein echtes Pfingstwunder. Wo Jesus Christus der Herr unseres Lebens wird und sein Geist in uns Herrschaft nimmt, da beginnt die Heilung der Herzen, der babylonischen Herzen. Da beginnt die Heilung der Welt. Ich sage ganz vorsichtig, beginnt. Noch zaghaft, aber hoffentlich fortschreitend. Die Methodisten nannten es Heiligung. Es muss am Ende Gott selbst mit dieser Welt zu einem guten Ende bringen, es vervollständigen, was er mit uns und seiner Welt angefangen hat. Darauf setze ich. Ich hoffe, ihr mit mir. Und deswegen würde ich gerne am Ende dieser Predigt oder unmittelbar nach der Predigt gern mit euch ein Lied singen. Herr, dein Name sei erhöht. Ich hoffe, ihr stimmt fröhlich und zuversichtlich damit ein. Amen.